Willkommen zurück zu einer weiteren Folge beim Pastors Blog Podcast. Das hier ist die Episode 2 unserer Reihe Dein Herz. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, was das biblische Herz eigentlich ist. Und wir haben gelernt, du bist, was du liebst. Nicht, was du denkst, nicht, was du weißt, sondern was du liebst. Heute gehen wir einen Schritt weiter und ich verspreche dir, was du heute hörst, wirst du so schnell nicht vergessen. Denn heute reden wir über die Physik der Liebe, über die Frage, wohin zieht es eigentlich dein Herz? Stell dir vor, du bist im Schwimmbad. Es ist ein heißer Sommertag, du springst ins Wasser und schnappst dir einen großen Wasserball. Und dann versuchst du, den Ball unter Wasser zu drücken. Was passiert? Genau, er will nach oben. Du drückst ihn runter, er flutscht dir aus den Händen. Du trittst drauf, er schießt unter deinen Füßen weg und spritzt an die Oberfläche. Der Ball will nach oben. Das ist seine Natur. Das ist, wo er hingehört. Und jetzt versuch das mal andersherum. Du willst auf dem Rücken liegen und an der Oberfläche treiben. Was passiert? Dein Gewicht zieht dich nach unten. James K.A. Smith erzählt genau dieses Schwimmbadbild in seinem Buch You Are What You Love und er hat es von einem der größten Denker der Kirchengeschichte, Augustinus. Augustinus, Bischof von Hippo in Nordafrika, lebte im 5. Jahrhundert. Und dieser Mann hatte eine geniale Einsicht. Er schrieb, ein Körper wird durch sein Gewicht an seinen eigentlichen Platz getragen. Die Bewegung des Gewichts geht nicht notwendigerweise nach unten, sondern an seinen angemessenen Ort. Feuer strebt nach oben, ein Stein nach unten. Sie werden von ihrem jeweiligen Gewicht bewegt. Sie suchen ihren eigenen Platz. Und dann kommt der entscheidende Satz. Augustinus sagt, mein Gewicht ist meine Liebe. Wohin ich auch getragen werde, meine Liebe trägt mich. Mein Gewicht ist meine Liebe. Smith kommentiert das so. Unsere orientierenden Lieben sind wie eine Art Schwerkraft. Sie tragen uns in die Richtung, in die sie gewichtet sind. Wenn unsere Lieben von materiellen Dingen absorbiert sind, dann ist unsere Liebe ein Gewicht, das uns nach unten zu minderwertigen Dingen zieht. Aber, und jetzt wird es schön, Augustinus sagt auch das Gegenteil. Wenn unsere Lieben von erneuerndem Feuer des Geistes angefacht werden, dann strebt unser Gewicht nach oben. Wir werden glühend und steigen auf. Wie der Wasserball, der an die Oberfläche will. So will das vom Geist erfüllte Herz nach oben zu Gott. Smith verwendet noch ein zweites Bild, das ich großartig finde. Er sagt, das Herz ist wie ein Kompass. Du weißt, wie ein Kompass funktioniert, oder? Die Nadel richtet sich nach dem magnetischen Nordpol aus. Egal wie du den Kompass drehst, die Nadel zeigt immer nach Norden. Sie wird vom Magnetfeld angezogen. Smith sagt, genauso funktioniert das menschliche Herz. Es hat ein eingebautes Navigationssystem. Die Sehnsüchte des Herzens zeigen eine bestimmte Richtung und treiben uns in diese Richtung an. Wie die magnetische Kraft des Pols auf die Nadel wirkt, so wirkt das, was wir lieben, auf unser Herz. Und er schreibt, das menschliche Herz ist ein Kompass, der uns auf eine bestimmte Vision des Königreichs ausrichtet. Und er verwendet den Begriff Telos. Er sagt, es richtet uns auf unser Telos aus. Nun, jetzt muss ich kurz erklären, was Telos bedeutet. Das ist ein griechisches Wort und heißt so viel wie Ziel oder Zweck. Es ist das, worauf du zulebst. Deine Vision vom guten Leben. Dein inneres Bild davon, wie das Leben sein sollte. Und hier wird es richtig spannend, denn Smith sagt, jeder Mensch hat ein Telos. Jeder. Auch wenn du noch nie darüber nachgedacht hast. Mensch zu sein bedeutet, von einer Vision des guten Lebens bewegt und ausgerichtet zu sein. Die Frage ist nicht, ob du ein Telos hast, die Frage ist, welches Telos hast du? Was ist deine Vision vom guten Leben? Für den einen ist es Karriere machen, für den anderen Sicherheit haben, für den nächsten von anderen bewundert zu werden. Für wieder jemand anderen möglichst viel Spaß zu haben. Und Smith sagt, all diese Visionen sind Visionen eines Königreichs. Ein Bild davon, wie die Welt idealerweise aussehen sollte, mit mir im Zentrum. Die Frage ist eben, auf welches Königreich dein Herz ausgerichtet ist. Und jetzt kommen wir zu einer der berühmtesten Zeilen der gesamten Kirchengeschichte. Augustinus schreibt ganz am Anfang seiner Bekenntnisse, du hast uns auf dich hingeschaffen, und unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. Dieser eine Satz enthält so viel Weisheit, dass man ein ganzes Buch darüber schreiben könnte. Und genau das hat Augustinus getan. Smith erklärt, das ist ein Designanspruch. Augustinus sagt, wir sind geschaffen. Und zwar für einen bestimmten Zweck, für ein bestimmtes Ziel, für einen bestimmten jemand, Gott selbst. Und wenn wir dieses Ziel nicht erreichen, wenn unser Herz auf etwas anderes ausgerichtet ist als auf den Schöpfer, dann erleben wir eine tiefe, nagende Unruhe. Smith schreibt, weil wir gemacht sind, den zu lieben, der uns gemacht hat und uns liebt. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat, 1. Johannes 4, Vers 19, werden wir Ruhe finden, wenn unsere Lieben richtig auf dieses letzte Ziel hin geordnet sind. Aber wenn unsere Herzen gemacht sind, ihr Ende in Gott zu finden, werden wir eine beharrliche Angst und Rastlosigkeit erleben, wenn wir versuchen, Ersatz zu lieben. Ersatz zu lieben. Das ist das Wort. Hast du dich jemals gefragt, warum du manchmal diese unerklärliche Unruhe spürst, dieses Gefühl, da muss noch mehr sein, dieses Nagen, dieses Suchen, dieses nie ganz zufrieden zu sein? Augustinus würde sagen, das ist dein Herz, das seinen Schöpfer sucht. Das ist die Kompassnadel, die nach Norden zeigt, aber du hast den Kompass in eine andere Richtung gedreht. Matthias Kummer beschreibt Menschen, die genau das erleben. Lina und Ben, seine Hauptfiguren, sitzen fest, sie sagen, wir sehnen uns nach unserem verheißenen Land, nach unserem Kanaan, nach echtem Leben. Diese Sehnsucht ist nicht das Problem, sie ist ein Geschenk. Sie ist das Signal deines Herzens, dass es für mehr geschaffen wurde, als für das, woran es sich gerade festhält. Und jetzt wird es unbequem. Denn es gibt eine dunkle Seite dieser Wahrheit. Martin Luther, der große Reformator, sagte einmal, woran dein Herz hängt und worauf es sich verlässt, das ist eigentlich dein Gott. Nochmal, woran dein Herz hängt. Nicht woran du glaubst, nicht was du bekennst, sondern woran dein Herz hängt. Und Johannes Calvin, einer der größten Reformatoren, ging noch einen Schritt weiter. Er nannte das menschliche Herz eine Götzenfabrik. Eine Fabrik, die ständig neue Götzen produziert. Smith kommentiert das so, wir können nicht nicht anbeten, weil wir nicht nicht etwas als Höchstes lieben können. Hast du das gehört? Wir können nicht nicht lieben. Unser Herz ist immer auf etwas ausgerichtet. Es ist immer von etwas angezogen. Es hat immer eine Schwerkraft, die es in eine Richtung zieht. Und die Frage ist nur, was ist dieses Etwas? Jeremy Piret bringt es in seinem Buch The Dynamic Heart in Daily Life auf den Punkt. Er spricht von dem, was er Kontrollwünsche nennt. Das sind die dominierenden Wünsche, die alle anderen Wünsche organisieren. Er sagt, erst wenn Gott der zentrale Gegenstand des Glaubens, des Verlangens und der Hingabe ist, werden alle anderen Überzeugungen, Wünsche und Entscheidungen in die richtige Ordnung kommen. Oder anders gesagt, Gott muss der Kontrollwunsch werden. Alles andere muss sich unter ihm einordnen. Aber was passiert, wenn etwas anderes zum Kontrollwunsch wird? Piret schreibt das am Beispiel von Emotionen. Wenn Menschen geschaffene Dinge mehr wertschätzen als Gottes Verheißungen, dann werden diese geschaffenen Dinge zum Maßstab ihrer Freude und zum Gradmesser von Gottes Güte. Dann denken wir plötzlich, wenn Gott mich liebt, dann müsste er mir doch Punkt, Punkt, Punkt geben. Oder ich kann keinen Frieden finden, solange Punkt, Punkt, Punkt nicht gelöst ist. Und Piret warnt, gerade die Dinge, die versprechen, die Seele zu schärfen und zu beleben, die Götzen, stumpfen sie in Wahrheit ab und töten sie. Götzenanbetung macht stumpf. Götzenanbetung macht dich am Ende dem Götzen ähnlich. Leer, leblos und taub. Piret beschreibt ein Phänomen, das er Idol-Hopping nennt, Götzenhüpfen. Und ich glaube, das kennt jeder von uns. Es funktioniert so. Du merkst, dass eine bestimmte Sache dein Leben dominiert. Vielleicht ist es deine Karriere. Du arbeitest ständig, du denkst nur noch an den nächsten Erfolg und irgendwann merkst du, das gibt mir nicht, was er versprochen hat. Also springst du zum nächsten Götzen. Piret schreibt, was der Sport einem Teenager verspricht, das verspricht die Karriere dem 30-Jährigen. Was eine Beziehung verspricht und nicht hält, das schwört, die nächste Beziehung liefern zu können. Was eine Fixierung verspricht und nicht liefert, das bietet die nächste Fixierung fröhlich an. Erkennst du das Muster? Wir hüpfen von Götzen zu Götze, von Versprechen zu Versprechen. Und jedes Mal denken wir, diesmal wird es anders sein. Diese Beziehung wird mich erfüllen. Dieser Job wird mich glücklich machen. Dieses Hobby wird mir den Sinn geben, den ich suche. Und Perret sagt etwas Erschreckendes. Die Menschen merken kaum, wie ihr Charakter verformt und ihre Fähigkeiten abgestumpft werden. Es passiert schleichend, unmerklich, unter dem Radar Tag für Tag. Augustinus hat das selbst erlebt. Smith schreibt über ihn, Augustinus verbringt ein ganzes Leben damit, Liebe an den falschen Ort zu suchen, Rollen auszuprobieren und Charaktere zu spielen, die ihn entmenschlichen und ihn immer weiter vom Schöpfer wegführen. Erst als Augustinus aufhört, den Götzen hinterherzulaufen und sich Christus zuwendet, findet er endlich, was er gesucht hat. Erst da wird er der, der er wirklich ist. Johannes Gossner, der pietistische Theologe aus dem 18. Jahrhundert, hat ein Bild dafür gemalt, das mich nicht mehr loslässt. Und ich hatte das schon in der letzten Episode kurz erwähnt. Er beschreibt das Herz des Menschen, der der Sünde dient, als ein Herz voller Tiere. Und er beschreibt unterschiedliche Sünden, die im Herzen eines Menschen wohnen. Er gebraucht den Begriff Todsünden, wobei ich aus protestantischer Sicht das nicht vertrete. Ich glaube, jede Sünde führt zum Tod. Es gibt da keine Kategorisierungen. Aber er erwähnt, dass im Herzen unterschiedliche Sünden leben. Im Kern sagt er Folgendes, dein Herz ist immer bewohnt, die Frage ist nur von wem. Und Gossner beschreibt auch, was passiert, wenn ein Mensch die Welt lieb gewinnt, also sich von Gottes Schwerkraft loslöst und von einer anderen Schwerkraft angezogen wird. Er schreibt, wenn der Mensch im guten Lau und schläfrig wird, im Gebet und in der Wachsamkeit nachlässt und dagegen auf die Eitelkeit der Welt hinblickt und sich immer mehr vom Genuss der Freuden, Ehren und Vergnügungen erlaubt, sodass die Glut der Andacht erlöscht, die Liebe zu Jesus erkaltet, die Gnade weicht, der Glaube wankt und stirbt. Hörst du die Abwärtsspirale? Lau werden, nicht mehr beten, auf die Welt schielen, mehr erlauben und dann die Glut erlischt, die Liebe erkaltet, der Glaube stirbt. Das ist Schwerkraft, die falsche Schwerkraft. Aber jetzt, und das ist mir wichtig, jetzt die gute Nachricht. Denn dieselbe Kraft, die dich runterzieht, kann dich auch nach oben tragen. Es kommt darauf an, woran dein Herz hängt. Augustinus schreibt, durch dein Geschenk werden wir entzündet und emporgetragen. Wir werden glühend und steigen auf. Wir erklimmen die Aufgänge unseres Herzens und singen das Lied der Stufen von deinem Feuer, deinem guten Feuer, angezündet, glühen wir auf und steigen empor, bis wir zum Frieden Jerusalems aufsteigen. Vom guten Feuer Gottes angezündet, aufsteigend, glühend, zum Frieden Jerusalems. Das ist die andere Schwerkraft, die Schwerkraft nach oben. Matthias Kummer beschreibt, wie er Menschen begleitet hat, deren Kompass neu ausgerichtet wurde. Er schreibt über Lina und Ben, die nach einer langen Zeit in der inneren Wüste ihr Herz wiedergefunden haben. Als Lina und Ben wieder sich selbst gehörten, offenbarte sich die logische Konsequenz. Die lange unterdrückten Sehnsüchte und Träume unter der Oberfläche fingen wieder an zu brodeln. Die Ströme von lebendigem Wasser konnten wieder fließen. Und weißt du, was das Entscheidende war? Sie hörten auf, den Erwartungen anderer zu entsprechen. Sie hörten auf, sich zu beweisen. Sie hörten auf, nur noch zu funktionieren. Und sie fingen an, ihrem Herzen zu folgen, was auf Gott gerichtet war. Kummer schreibt, ihr Leben wurde um so vieles leichter, als sie aufhörten, ständig den Erwartungen der anderen zu entsprechen, sich zu beweisen oder anderen etwas vorzuspielen. Die Sehnsucht war nie das Problem. Die Sehnsucht war immer da. Sie war nur verschüttet. Die alten Griechen nannten es Eros, und zwar nicht im erotischen Sinn, sondern in einem viel tieferen, als das menschliche Verlangen nach allem, was wahr, schön und gut ist. Kummer sagt, diese Sehnsucht hat etwas Zeichenhaftes an sich. Wir verlangen danach und das ist gut so. Das ist gut so, sagt er. Deine Sehnsucht ist keine Schwäche. Sie ist ein Zeichen, ein Wegweiser, eine Kompassnadel, die dir zeigt, da ist noch etwas Größeres. Da ist jemand Größeres. Und wenn diese Sehnsucht auf Gott ausgerichtet ist, dann wird sich unser ganzes Leben immer mehr in die Richtung entwickeln, wie Gott es sich für uns gedacht hat. Nun, jetzt möchte ich noch einen letzten Punkt machen, der mir besonders wichtig ist. Er sagt, Liebe funktioniert wie ein Autopilot. Es sind unsere Wünsche, die uns auf ein letztendliches Telos ausrichten und dorthin lenken, dass wir für das gute Leben halten. Liebe ist wie ein Autopilot, der uns ausrichtet, ohne dass wir darüber nachdenken. Ohne dass wir darüber nachdenken. Das ist der Punkt. Das meiste, was unser Herz tut, geschieht unbewusst. Unter dem Radar. Unter der Motorhaube, wie Smith es nennt. Wir denken, wir treffen rationale Entscheidungen, aber in Wahrheit folgen wir den tiefen Strömungen unserer Liebe. Und Smith warnt, ich könnte lernen, ein Telos zu lieben, von dem ich nicht einmal weiß, das aber trotzdem mein Leben in unbewusster Weise regiert. Und das ist beunruhigend. Es bedeutet, vielleicht bist du gerade auf ein Ziel ausgerichtet, das du dir nie bewusst gewählt hast. Vielleicht hat sich dein Autopilot eingestellt, ohne dass du es gemerkt hast. Deshalb, und das ist die praktische Pointe dieses ganzen Themas, deshalb ruft Smith zu etwas auf, das er Kalibrierung nennt. Jüngerschaft sollte uns in Brand setzen, sollte das Gewicht unserer Liebe verändern. Die Schwerkraft verändern, das Gewicht umverteilen, den Kompass neu ausrichten. Und wie macht man das? Durch Bekennen, durch Anbetung, durch Buße, durch bewusste Gegenpraktiken. Smith zitiert ein historisches Gebet aus dem Book of Common Prayer. Allmächtiger und barmherziger Vater, wir sind umhergeirrt und abgewichen von deinen Wegen wie verlorene Schafe. Wir sind zu sehr den Erfindungen und Wünschen unserer eigenen Herzen gefolgt. Den Erfindungen und Wünschen unserer Herzen. Das sind ehrliche Worte. Bevor wir zum Schluss kommen, möchte ich dir eine praktische Übung mitgeben. Und ich nenne das Lieblingsaudit. Es ist ganz einfach und doch ziemlich entlarvend. Nimm dir heute mal 15 Minuten, kein Handy, kein Fernseher, nur du ein Stück Papier und ein Stift. Und dann beantworte ehrlich folgende Fragen. Erstens, wofür gebe ich am meisten Geld aus? Abgesehen von Miete und Essen, was zeigt mir das über meine Schwerkraft? Zweitens, womit verbringe ich meine freie Zeit? Nicht meine Arbeitszeit, meine freie Zeit. Was zieht mich an? Drittens, worüber denke ich nach, wenn ich aufwache? Was ist der erste Gedanke? Nun, das ist oft ein Hinweis auf das, was mein Herz am meisten beschäftigt. Und viertens, was macht mich am meisten wütend oder ängstlich, wenn es bedroht wird? Denn das, was du am meisten fürchtest zu verlieren, das ist oft das, woran dein Herz am stärksten hängt. Perret sagt, Gefühle sind Messgeräte für Wünsche. Sie offenbaren, was Menschen wertschätzen. Deine Wut? Ein Messgerät. Deine Angst? Ein Messgerät. Deine Freude? Ein Messgerät. Sie alle zeigen dir, in welche Richtung deine Schwerkraft zieht. Sei ehrlich mit dem, was du findest. Bewerte es noch nicht. Urteile nicht über dich selbst. Aber schau es dir an. Denn wie Gosner sagt, erst wenn du in dein Herz hineinblickst, kann Veränderung beginnen. Nun, was haben wir heute gelernt? Drei Dinge. Erstens, Liebe ist eine Schwerkraft. Sie zieht dich immer in eine Richtung, ob du willst oder nicht. Die Frage ist nicht, ob du liebst, die Frage ist, was du liebst. Zweitens, dein Herz ist ein Kompass. Es zeigt auf ein Telos, eine Vision vom guten Leben. Und dieses Telos bestimmt die Richtung deines ganzen Lebens, oft unbewusst. Und drittens, es gibt nur zwei Richtungen. Entweder deine Schwerkraft zieht dich zu Gott oder von ihm weg. Augustinus sagt, entweder du findest Ruhe in ihm oder du erlebst rastlose Unruhe, weil du Ersatz liebst. Die gute Nachricht, Gottes Feuer, Gottes Heiliger Geist kann deine Schwerkraft verändern. Sein Geist kann dein Gewicht umverteilen. Die Kompassnadel kann neu ausgerichtet werden. Aber dafür musst du zunächst ehrlich sein mit dem, was du vorfindest, wenn du in dein Herz schaust. Und ich möchte diese Episode wieder mit einem Gebet abschließen und du kannst es gerne in deinem Herzen mitsprechen. Herr, mein Gott, mein Herz ist ein Kompass. Aber ich muss gestehen, er zeigt nicht immer auf dich. Ich erkenne, dass mein Herz oft von falschen Dingen angezogen wird. von Erfolg, von Anerkennung, von Sicherheit, von Vergnügen. Nicht, dass diese Dinge an sich schlecht wären, aber ich habe ihnen erlaubt, deinen Platz einzunehmen. Und ich höre Augustinus' Worte und ich erkenne mich darin, mein Herz ist unruhig, es ist rastlos. Es hüpft von Götze zu Götze und findet keine Ruhe. Aber heute komme ich zu dir. Du, mein magnetischer Norden. Du, mein wahres Telos. Du, mein Zuhause. Verändere meine Schwerkraft. Zünde dein gutes Feuer in mir an. Lass mich aufsteigen zu dir. Denn nur in dir findet mein Herz Ruhe. Im Namen Jesu. Amen. Wenn dich dieser Podcast ermutigt hat, dann teile ihn gerne mit jemandem. Abonniere auch den Kanal, um keine zukünftigen Folgen zu verpassen. Auf meiner Website pastorsblog.de findest du außerdem weitere Podcasts und Blogs, die dir auf deinem Glaubensweg weiterhelfen können. Ich freue mich darauf, dich dort willkommen zu heißen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, Jesus verändert Leben. Danke, dass du ein Teil meiner Podcast-Community bist.